Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute möchte ich mich wieder einmal auf einen Artikel aus der SZ beziehen. Er erschien bereits am 23. Februar 2024 und ist von Alex Rühle. Der Titel lautet Gestank der Gier. Der Untertitel lautet Jahrelang wurde im dänischen Ølsten Sondermüll angehäuft. Im Dezember kam eine Wand aus Schlamm auf das Dorf zu. Die Verantwortlichen sagen, der Regen ist schuld und zahlen nichts. Aber die Menschen müssen hier weiterleben mit dem Müll, den Giften und der Angst. Dieser Artikel hat mich wirklich sehr bewegt. Auch wenn er jetzt schon ein bisschen älter ist, möchte ich ihn deswegen hier aufgreifen. Es zeigt, dass noch viel zu tun ist, wenn wir solche Umweltkatastrophen verhindern wollen. Aber hören Sie selbst, hier der Artikel in Auszügen. Leitplanken geknickt wie Strohhalme. Straßentrümmer so groß, als hätte ein Riese die Lust an seinem Tausend-Teile-Puzzle verloren und die wuchtigen Teerbatzen einfach durch die Gegend geworfen. Die Schlammlawine muss eine unglaubliche Kraft gehabt haben. Die alte Landstraße, die Randers mit Aarhus verbindet, wurde 2 Meter hochgehoben und weggeschoben. Ein paar Gebäude wurden verschluckt wie Monopoly-Häuschen und müssen jetzt tief unter dem schwarzbraunen Brei stecken. Ringsum Teiche mit matschigem Wasser, Schlicklöcher, umgewühlte Erde, ein bisschen wie die Bilder von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges. Nur, dass es auf den Bildern nicht so seltsam riecht. Als hätte man Zement mit Tierkadavern gemischt, Red Bull drüber gegossen und das Ganze sehr lange gären lassen. Am 11. Dezember kam hier, kurz vor der Ortschaft Ølst, alles ins Rutschen, was jahrelang von der Firma Nordic Waste aufgetürmt worden war. Ölmatschreste aus den Bohrlöchern norwegischer Raffinerien, Flugasche, Schlacke aus Verbrennungsöfen, Restprodukte aus der Zementproduktion, Tankstellenböden mit Benzin belastet. Insgesamt 6 Millionen Tonnen kontaminierter Dreck und Schlamm seit 2018 hier gesammelt, um alles angeblich zu reinigen, aufzubereiten und dann zu verkaufen. Das war das Geschäftsmodell der Firma. Auf der Homepage warb Nordic Waste mit dem Slogan Wir geben der Erde neues Leben. Als sich das Ganze in Bewegung setzte, muss es ausgesehen haben wie ein Tsunami in Zeitlupe. Anfangs glitt die dunkle Wand 10 Meter pro Tag auf Ølst und das Flüsschen Alling-O zu. Momentan ist der Kladderadatsch zum Stehen gekommen. Lasst da überall die wegschaffen, was geht. Aber was 15.000 LKWs in 6 Jahren rangekarrt haben, kann man nicht einfach so verschwinden lassen. 3 Millionen Kubikmeter liegen hier, wie ein träges Monster, das Winterschlaf hält. Eigentlich hübsch hier, stünde nicht hinter den Gewächshäusern diese Schlammwand, die sich längst zu Dänemarks größtem Umweltskandal ausgewachsen hat. Henning Danielsen sagt, er wohne etwas außerhalb des Dorfs, mitten im Katastrophengebiet. Zwischen meinem Haus und dem Giftmatsch ist nur noch der Fluss. Das Schlimmste sei die Ungewissheit und dass ihnen nichts erzählt werde. Es stinkt furchtbar, Tag und Nacht, aber wir wissen ja nicht mal, wonach genau. Am 19. Dezember war der Tag, an dem sie alle abgehauen sind. Er meint die Mitarbeiter von Nordic Waste. Das Ganze rutscht unaufhörlich aufs Dorf zu und die packen zusammen und lassen uns damit allein. Er habe noch gesehen, wie die Geschäftsführerin in ihren Mercedes gestiegen ist und einfach aus der ganzen Katastrophe rausgefahren sei. Am 19. Januar hat Nordic Waste Insolvenz angemeldet. Nordic Waste ist Teil der Unternehmensgruppe USTC, die dem Milliardär Torben Østergaard Nielsen gehört. Gemessen am Umsatz zählt USTC zu den 10 größten Unternehmen Dänemarks, beschäftigt laut Webseite 4.300 Mitarbeiter in 40 Ländern und ist einer der weltweit größten Anbieter von Schiffskraftstoff. Auf der USTC-Homepage heißt es, Østergaard Nielsen habe die 3 Grundwerte, die das Unternehmen prägen, definiert und immer auch selbst verkörpert. Anstand, Geschäftssinn und Führungsqualitäten. Das mit dem Geschäftssinn stimmt sicher. Østergaard Nielsen ist der sechstreichste Däne. Er hat die größte Sportwagensammlung des Landes und besaß laut Forbes im vergangenen Jahr knapp 42 Milliarden Kronen. Ob das mit dem Anstand so seine Richtigkeit hat, ist die große Frage im Moment. Nachdem die dänische Umweltschutzbehörde Nordic Waste angewiesen hatte, eine Bürgschaft in Höhe von 205 Millionen dänische Kronen für erste Aufräumarbeiten zu hinterlegen, meldete das Unternehmen Insolvenz an. USTC veröffentlichte eine Presseerklärung, in der es hieß, das Ganze sei das Ergebnis einer ungewöhnlich tragischen Situation, die man natürlich bedauere. Für die Erdrutsche seien starke Regenfälle verantwortlich. Østergaard Nielsen wurde mit den Sätzen zitiert, der Konkurs sei eine unangenehme, aber leider unvermeidliche Entscheidung, die wir uns alle gewünscht hätten, vermeiden zu können. Aber es gibt keinen anderen Ausweg. Seine Tochter, die Miteigentümerin Nina Østergaard Boris, wird mit den Worten zitiert, selbst im Nachhinein können wir nicht erkennen, wie wir diese Naturkatastrophe hätten verhindern oder vorhersehen können. Das Regenargument klingt für Menschen, die das dänische Wetter kennen, so, als würde sich jemand in der Sahara beschweren, dass es im vergangenen Jahr doch recht trocken gewesen sei. Es regnet hier ständig. Vor allem aber befindet sich die Deponie auf dem abschüssigen Gelände eines ehemaligen Lehmwerks. Auf dem Hügel wurde jahrzehntelang Tonerde abgegraben, aus der Ziegel hergestellt wurden. Als Nordic Waste 2018 anfing, hier kontaminierten Dreck anzusammeln, hieß es, das sei doch super, Lehm isoliere ganz hervorragend. Im Nachhinein wirkt es allerdings ziemlich, nun ja, schräg, dass man ausgerechnet auf dieser natürlichen Rutschbahn all den problematischen Müll abgeladen hat. Nasser Lehm ist ungefähr so glitschig wie Seife. Der Alling U muss umgeleitet werden, weit um die kontaminierte Schlacke herum. Schließlich fließt er 10 Kilometer von hier in den Grundfjord und von da durch ein Naturreservat in die Ostsee. Ølst zählt 45 Haushalte, rund 100 Menschen. Sie fühlen sich alleine gelassen. Die Banken leihen uns kein Geld, schließlich sind unsere Häuser plötzlich unverkäuflich. Viele haben ihr gesamtes Vermögen im Haus stecken. Schlimmer noch sei aber die Angst, was sich über die Jahre alles in ihren Körpern abgelagert haben könnte. Auf den Einwand, bei ersten Stichproben seien nur Ölrückstände gefunden worden, sagt Jan Jensen. Haben die gezielt auf Barium getestet? Auf Quecksilber? Nein. Die Laster fuhren im Minutentakt mit ihrem Giftzeug durchs Dorf, nonstop, 1 Million Tonnen pro Jahr. Ein ehemaliger Mitarbeiter sagte im Fernsehen, schon morgens seien oft an die 20 LKWs vor den Toren der Deponie gestanden. Jensen sagt, die Straße habe oft ausgesehen wie ein Forstweg, so viel Erdreste und Schlamm lagen da. Wir müssen alle auf Schadstoffe getestet werden. Kürzlich kam noch heraus, dass Nordic Waste auch ein Becken mit 22 Tonnen hochgiftigen Fluorchemikalien, PFOs, angenommen hat. Fluorchemikalien sind krebserregend und schädlich für die Fortpflanzung. Sie heißen auch Ewigkeitschemikalien, weil die in ihnen enthaltenen Kohlenstofffluorverbindungen zu den stärksten chemischen Bindungen in der organischen Chemie zählen. Ihr Abbau ist nicht nur schwierig, sondern auch sehr kostenintensiv. Das Becken mit den 22 Tonnen PFOS-Matsch steckt jetzt irgendwo in dem ganzen Schlamassel hinter dem Dorf. Und Jan Jensen fragt sich, was da noch so alles schlummert. Er schätzt die Aufräumkosten auf viele 100 Millionen €. Aber wer übernimmt jetzt die Verantwortung? Torben Østergaard Nielsen wohl eher nicht. Der Milliardär ließ über seine Gesellschaft verlautbaren, man werde stattdessen einen Fonds gründen und fürs Erste mit 100 Millionen dänischen Kronen, also rund 13 Millionen €, ausstatten. Der Fonds soll sich auf unbeabsichtigte Folgen des Klimawandels in Dänemark konzentrieren. Ein Pressesprecher des Unternehmens schreibt auf Anfrage, ob es nicht von Seiten der Firma USTC eine Verantwortung für die Katastrophe gebe. Niemand habe einen Erdrutsch in diesem Ausmaß vorhersehen können. Außerdem habe sich Nordic Waste formell im Besitz einer Tochtergesellschaft von USTC befunden. Weder die Eigentümerfamilie von USTC noch andere USTC-Beschäftigte wären im Vorstand oder in der Geschäftsführung von Nordic Waste vertreten. Sie waren auch nicht an Managemententscheidungen oder dem Tagesgeschäft beteiligt. Die Aufräumarbeiten kosten momentan täglich rund 2 Millionen Kronen. Der Fluss muss dauerhaft umgeleitet werden. Das beratende Ingenieursbüro Covi schätzt, dass die Sanierung 2,2 Milliarden Kronen kosten werde. Im Januar kamen fast täglich Minister vorbei und schimpften um die Wette. Je empörter geschimpft wurde, desto deutlicher war die Hilflosigkeit herauszuhören. Es dürfte nach geltendem Insolvenzrecht schwer werden, Östergaard Nielsen zu belangen. Jan Jensen mag sich nicht an Beschuldigungen beteiligen, aber er sagt, da ist was dramatisch schiefgegangen. Am helllichten Tag, über Jahre hinweg, mitten in unserer Vorzeigedemokratie. Wir sind hier ja nicht in China. Wenn es nach dem Willen von Torben Hansen ging, dem Bürgermeister von Randers, wäre die Geschichte hier zu Ende. Nordic Waste ist schuld. Ganz eindeutig. Es sei ein Grundprinzip der dänischen Umweltgesetzgebung, dass der Verursacher einer Umweltverschmutzung auch für deren Beseitigung verantwortlich sei. Außerdem habe man eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die zu dem Schluss gekommen sei, dass die Gemeinde sich nichts zu Schulden habe kommen lassen. Die Kommune musste einspringen und 100 Millionen Kronen für erste Reinigungsarbeiten zahlen. Glücklicherweise habe die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gesagt, man werde Randers mit der Katastrophe nicht alleine lassen. Seit dem 22. Januar zahlt jetzt die Umweltschutzagentur EPA. Zu der Frage, ob man in Randers zu lasch gewesen sei, zu sehr weggeschaut habe, sagt Hansen, die Gesetzgebung sei klar, die Firma sei verantwortlich für das, was schiefläuft, man habe Inspektionen gemacht. Außerdem sei es nach dänischem Recht nun mal so, wenn wir hingehen und fragen, ob es einen leichten Erdrutsch gab und sie erklären dir, dass sie das im Griff haben, müssen wir das glauben. Die Einwohner von Ølst hingegen glauben mittlerweile gar nichts mehr, sagt Jan Jensen. Kein Wunder, es kommen ja täglich neue Dinge heraus. Etwa, dass Nordic Waste von der Gemeinde die Erlaubnis hatte, pro Sekunde 10 Liter kontaminiertes Sickerwasser in den Allingohr zu leiten. Das Wasser wurde nicht behandelt, sondern musste nur durch 2 Sedimentbecken fließen. 10 Liter pro Sekunde macht pro Tag fast 900.000 Liter. Und ob sich die Firma daran hielt, wurde nicht kontrolliert. Es können auch mehr gewesen sein. Die Firma musste nur einmal im Jahr das Abwasser auf Chemikalien und sonstige Schadstoffe testen. Das Flusswasser wurde weder von der Gemeinde noch von Nordic Waste getestet. Bekannt ist nur, dass seit der Inbetriebnahme von Nordic Waste im Allingohr und im Randersfjord viele Fischbestände zusammengebrochen sind. Oder die Tatsache, dass Nordic Waste in Wahrheit kaum je Material aufbereitet hat. Die Firma warb ja damit, kontaminierte Böden zu recyceln. Jetzt kam raus, dass nicht mal 5% gereinigt und weiterverkauft wurden. Oder der Baggerführer, der erzählte, dass er bereits 2022 einen Großteil seiner Zeit damit verbracht habe, gegen rutschende Erdmassen anzuarbeiten. Wir konnten 2 Meter abgraben und weniger als eine Stunde später hat die Erde wieder die Straße verschluckt, sagt der Mann. Ich habe die Zufahrtsstraße wahrscheinlich 50 Mal freigeschaufelt. Bjarne Overmark lacht, als er von der Untersuchung hört, die zu dem Schluss gekommen sei, dass die Gemeinde keine Fehler gemacht habe. Das sei eine dänische Spezialität, sagt Overmark. Ausschüsse, die man selber einsetzt, damit sie einen bestätigen, dass man alles richtig gemacht hat. Overmark sitzt als Vertreter einer Bürgervereinigung im Stadtrat von Randers und hat dort am 23. Februar 2023, also vor ziemlich genau einem Jahr, gefragt, ob denn jemals bei Nordic Waste eine geologische Risikobewertung im Hinblick auf Erdrutsche vorgenommen worden sei. Schließlich liege der ganze Müll auf abschüssigem Lehm. Das wurde vom Bürgermeister kopfschüttelnd abgetan. Als Overmark einen Monat später fragte, ob der Lehmboden bei starken Regenfällen nicht eine Gefahr darstelle, antwortete ihm die Verwaltung, es bestehe keine Gefahr, dass das Wasser den Boden in nennenswertem Umfang wegspült. In Wahrheit, so Overmark, gab es seit 2021 Anzeichen für Erdrutsche. Übrigens ein extrem trockenes Jahr. So viel zu Östergaard Nielsens Behauptung, das sei alles nur wegen des Regens passiert. Die Dezemberkatastrophe hat Overmark nicht überrascht. Schließlich musste Nordic Waste schon im Sommer 2023 eine Halle abreißen, weil sich unter ihr der Boden zu bewegen begann. Im September sprengte das Unternehmen dann einen 75 Meter hohen Kamin, weil er von all dem abgleitenden Matsch mitgerissen zu werden drohte. In Obermarks Augen war Nordic Waste für die Gemeinde höchst lukrativ. Im Hafen von Randers hätten durch all die Erdimporte 25-30% mehr Schiffe angelegt, was für die Rentabilität des Hafens sehr wichtig gewesen sei. Und die örtlichen Spediteure haben dann mit dem Transport zwischen Hafen und Halde viel verdient. Also wurde von der Gemeinde permanent aktiv weggeschaut. Dabei hätten wir viel früher einschreiten müssen. Es wurden immer neue Ladungen aufgetürmt, obwohl längst alles in Bewegung geriet. Es wird also wohl erstmal weitergehen mit den negativen Texten in der Presse. Aber immerhin gibt es jetzt auch ein paar gute Nachrichten. Der USTC-Konzern hat nach der massiven Kritik angekündigt, zumindest den 142 Firmen, bei denen Nordic Waste noch Rechnungen offen hat, die Schulden zu bezahlen. Allerdings nur, wenn die Firmen eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben. Außerdem haben Bjarne Overmark und die Opposition im Stadtrat anfangs der Woche gegen den Willen des Bürgermeisters durchgesetzt, dass endlich eine unabhängige Kommission untersucht, was zu der Katastrophe geführt hat und was noch alles in den Schlammmassen schlummert. Und am Montag schrieb die dänische Geologenvereinigung den Bewohnern von Ølst, dass der Schlamm wohl doch nicht ihre Häuser verschlingen werde. Wie schön! Gleich mal Jan Jensen und Henning Danielsen kurze Glückwunsch-SMS schicken. Trockene Antwort von Jan Jensen: Der Dreck ist ja nicht weg. Wir sitzen hier weiter in der Vorhölle. Soweit zu dem Artikel. Ja, vielleicht nochmal eine Kurzzusammenfassung. Komprimiert stellt es sich wie folgt dar. In 2018, also vor circa 6 Jahren, fängt die Firma Nordic Waste an, Sondermüll in Form von kontaminiertem Dreck und Schlamm auf einem abschüssigen Gelände zu lagern. Zweck der Firma war, alles zu reinigen, aufzubereiten und dann zu verkaufen. Von den insgesamt 6 Millionen Tonnen hat sie das mit circa 5%, das heißt 300.000 Tonnen, auch tatsächlich getan. Die restlichen 5,7 Millionen Tonnen wurden auf dem abschüssigen Gelände gesammelt. Nach circa 3 Jahren bewegte sich die Müllhalde und begann abzurutschen. Die Firma arbeitete einige Zeit dagegen an, bis es nicht mehr ging. Dann verließen die Geschäftsführerin und die Mitarbeiter das Gelände. Die Firma ging in Insolvenz. Die Gemeinde erlaubte viel und hat zu wenig kontrolliert. Die Bürger wurden nicht gehört. So, das war jetzt sehr, sehr, sehr komprimiert. Und jetzt kommt die große Frage. Wie hätte eine interne Revision das verhindern können? Und zunächst kümmern wir uns jetzt mal um Nordic Waste bzw. dessen Mutterunternehmen oder Mutter-Mutter-Unternehmen oder wo auch immer das ist, also diese Unternehmensgruppe USTC. Nordic Waste ist ein Teil der Unternehmensgruppe USTC, die diesem Milliardär Torben Østergaard-Nielsen gehört. Gemessen am Umsatz zählt USTC zu den 10 größten Unternehmen Dänemarks, beschäftigt laut Webseite 4.300 Mitarbeiter in 40 Ländern und ist einer der weltweit größten Anbieter von Schiffskraftstoff. USTC ist also riesig. So, da habe ich gedacht, hey, haben doch bestimmt eine interne Revision. Also bin ich im Internet mal auf die Suche gegangen. Also für alle Interessierten in der internen Revision gibt es dort aktuell keine offene Position. Aber ich habe im Nachhaltigkeitsbericht 2022-23 auf Seite 59 etwas gefunden, das zumindest bei SDK Freya Prüfungen durchgeführt werden. Ob das jetzt insgesamt dann auf die gesamte USTC gilt, kann ich nicht sagen. Also, aber auf der Seite 59 steht Folgendes. At SDK Freya, we use a management system developed in accordance with ISO high-level structure standards as one of the key components to ensure compliance. Audits are an important aspect of our compliance program and we incorporate relevant requirements and norms into our audit programs based on risk assessments. This enables us to take a comprehensive view of compliance by considering risks, deviations, inquiries and trends before creating our program for each audit. We believe that external audits are an important part of maintaining a robust compliance program. In addition to our own audits, we welcome regulatory visits, financial audits, IT audits and customer audits each year. These external audits provide valuable feedback and help us identify areas where we can improve our compliance program. In the financial year 2022-23, we conducted 30 internal audits, 22 external audits, and 2 supplier audits. In addition, we are annually audited for compliance in the customs area through our AEO, Authorized Economic Operator Certifications. Also zumindest scheint es dort wirklich eine interne Revision zu geben, zumindest in diesem Report 22-23, die sich mit Themen der Compliance beschäftigt. Wie immer steht und fällt das mit den internen und externen Vorgaben. Es scheint aber auch einen Regulator zu geben. Naja, immerhin. Also weiter geht's. Nochmal zu dem Artikel. Insgesamt 6 Millionen Tonnen kontaminierter Dreck und Schlamm seit 2018 hier gesammelt, um alles angeblich zu reinigen, aufzubereiten und dann zu verkaufen. Das war das Geschäftsmodell der Firma. Auf der Homepage warb Nordic Waste mit dem Slogan: Wir geben der Erde neues Leben. Okay, so wenn wir jetzt mal annehmen, dass das Geschäftsmodell tatsächlich analog des Slogans auf der Webpage bestand, dann kann eine interne Revision die Umsetzung dieses Geschäftsmodells prüfen. Da nur 5% des Sondermülls jemals wieder aufbereitet wurden, wäre so eine niedrige Wiederaufbereitungsquote jedem internen Revisor und jeder internen Revisorin sofort aufgefallen. Nicht nur anhand der zu geringen Erträge aus dem Verkauf der wiederaufbereiteten Produkte, auch an den zu geringen Kosten der Wiederaufbereitung. Selbst im Einkauf hätte man gesehen, dass auf der Einkaufsliste irgendwelche Zutaten für die Wiederaufbereitung fehlen oder einfach nur zu wenig eingekauft wurden, also irgendwelche Chemikalien, die man dazu braucht. Für die einzelnen chemischen Bestandteile benötigt man dann wahrscheinlich einen Fachprüfer in Form von irgendeinem Chemiker im Team. Aber vielleicht hat das Management es ja auch so nicht gewollt. Nun, ich glaube, ein einfaches Reden mit den dortigen Arbeitern, eine Fotodokumentation der anwachsenden Sondermüllberge oder einfach das Zählen der vollen und leeren Lastwege, wie viel angeliefert wurde, wie viel bzw. wie wenig abtransportiert wurde, hätte hier sofort zu einer Prüfungsfeststellung geführt. Das hätte jetzt auch ich hinbekommen, ohne irgendeine Ahnung von Wiederaufbereitung zu haben. Keine interne Revision von Nordic Waste hätte so etwas übersehen können. Aber vielleicht wollte man es ja bei Nordic Waste auch gar nicht hören, oder die hatten keine interne Revision. Aber auch eine interne Revision des Mutterunternehmens wäre so etwas bestimmt leicht aufgefallen. Auch hätte eine zu geringe Wiederaufbereitungsquote in einem Controlling-Bericht auftauchen müssen. Oder hat man jetzt das Risiko, dass etwas passieren könnte, einfach im Management akzeptiert? Oder hat man sich in der internen Revision von den sicherlich überdurchschnittlich hohen und guten Erträgen von Nordic Waste blenden lassen? Es kann ja sein, dass man sich dort vorrangig um die schlecht laufenden Tochterunternehmen kümmert, da man dort die größeren Risiken vermutet. Hallo? Umweltrisiken sind heutzutage grundsätzlich nicht zu unterschätzen. Also gerade für diese Töchter, die Sondermülldeponien oder Wiederaufbereitungsanlagen betreiben, sollten aus der Mutter heraus strenge Vorgaben für den Betrieb einer solchen Sondermülldeponie bestehen oder so einer Wiederaufbereitungsanlage. Immerhin hat ja das Mutterunternehmen auch Anstand in ihren Unternehmenswerten. Da könnte man jetzt schon was erwarten und natürlich hätte die Mutter die Einhaltung der Vorgaben kontrollieren und das dann auch prüfen müssen. Also wenn man anständig ist, dann schreibt man das auf die Webpage, was man tut und dann macht man das auch. Naja, also habe ich mir jetzt mal den Code of Conduct von der USTC angeschaut. Den habe ich am 2. August 2024 mit dem Stand Juni 2021 runtergeladen. Und ich habe unter Punkt 3.4 Environment Folgendes gefunden. USTC Group acknowledges the influence of climate change, along with the role that transportation and energy play in assisting people traveling and goods being transported by sea. Being a group specializing in oil trading, operation of shipping, logistics services and IT services, we do whatever in our capacity to reduce the impact on the environment. Particularly important areas of focus in our line of business are prevention of oil spill and energy optimization of our vessels, as well as constantly being on the lookout for ways to improve environmental and operational performance. Our subsidiaries are actively engaged in projects to lower sulfur emissions, and we recycle and seek to reduce power consumption wherever and whenever possible with the aim of protecting our surroundings and the climate from human-induced harm and hazards. USTC Group has strong ambitions to support and enable the global transition to sustainable energy within the industries the group is engaged in. Strategic steps have been taken to expand our current areas of operations by adding significant new expertise and knowledge within sustainable energy. Also wenn man das so hört, dann unternimmt man in der Gruppe alles, was möglich ist, um Umweltschäden zu vermeiden. Ist schon mal interessant. Alles, was möglich ist, also wirklich alles, oder was unter den Nebenbedingungen eines bestimmten Gewinnanspruchs möglich ist. Wer weiß. Und in den Tochterunternehmen ist man aktiv dran, die Emissionen von Schwefelverbindungen zu reduzieren. Man recycelt und versucht, den Energieverbrauch wo und wann immer möglich zu reduzieren, mit dem Ziel, die Umwelt und das Klima von durch Menschen verursachten Schäden und Risiken zu schützen. Nun ja, also sehr weit hat man sich hier nicht vorgewagt. Es stimmt ja auch, dass Nordic Waste recycelt. Es sind halt nur 5%. Aber weiter geht's. Also, am 19. Dezember war der Tag, an dem sie alle abgehauen sind, nämlich die Mitarbeiter von Nordic Waste. Also, angenommen, es gibt jetzt in dem Unternehmen ein Problem. Wie steht es um das Verhalten nach Problemen? Also Unfällen, Umweltschäden, Cyberattacken, weiß der Geier was. Bei Nordic Waste haben alle, inklusive Management, die Sondermüllhalde einfach so verlassen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie es bei Nordic Waste um das Notfallhandbuch steht. Gibt es überhaupt ein Notfallhandbuch? Was steht da drin? Wurde das befolgt? Aber auch das Mutterunternehmen ist ja aus meiner Sicht nicht raus. Also wie ich das jetzt gerade schon gesagt hatte, gerade für Unternehmen, die in Töchtern Sondermülldeponien oder Wiederaufbereitungsanlagen betreiben, sollten aus der Mutter heraus strengste Vorgaben bestehen. Aber da waren wir ja schon, also schauen wir mal weiter. Dann haben wir jetzt noch die Info, das Flusswasser wurde weder von der Gemeinde noch von Nordic Waste getestet. Bekannt ist nur, dass seit der Inbetriebnahme von Nordic Waste im Allingohr und im Randersfjord viele Fischbestände zusammengebrochen sind. Also das muss man sich jetzt wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich betreibe eine Sondermülldeponie und ich teste vorsichtshalber erstmal überhaupt nicht das Wasser. Also als interne Revision sollte man sich selbstverständlich die Tests vorlegen lassen. Und spätestens dann, wenn bekannt wird, dass Fischbestände zusammenbrechen. Also sowas sollte man doch beobachten. Und ich meine, ist ja eine Ortschaft, da kann man ja auch die Fischer befragen. Und die gibt's da sicherlich. Und die werden einem sowas sagen. Da muss man wahrscheinlich nur in die nächste Kneipe gehen. Dann gibt's natürlich auch die Frage, hallo, da muss doch jetzt irgendwie so Umweltschutzorganisationen geben. Irgendjemand wird sich da doch hoffentlich aufgeregt haben, ordentlich, dass da die Fische sterben. Aber leider hat der Artikel da nicht viel Informationen drin. Und dann möchte ich jetzt noch zu diesem Thema Anstand als Grundwert des Mutterkonzerns kommen. Beziehungsweise jetzt überhaupt zum Thema Werte. Sie merken schon, Werte, das ist gerade was, was mich so umtreibt. Aber dieser Typ hier, Herr Östergaard Nielsen, der ja mit den Sätzen zitiert wurde, der Konkurs sei eine unangenehme, aber leider unvermeidliche Entscheidung, die wir uns alle gewünscht hätten, vermeiden zu können. Aber es gibt keinen anderen Ausweg. Also jeder weiß, dass ein Mutterunternehmen ein Tochterunternehmen dadurch stützen kann, indem man Eigenkapital nachlegt. Dass es solch einem Konzern nicht möglich gewesen sein soll, ist für mich nicht nachvollziehbar. Wenn man gewollt hätte, hätte das bestimmt getan werden können. Natürlich hätte man dann drauf gezahlt. Natürlich hätte das den Gewinn reduziert. Aber wenn jemand als einen seiner drei Grundwerte Anstand nennt, ey, dann findet man doch auch eine Lösung. Und als Eigentümer könnte man sich natürlich auch selbst von einem Teil seines privaten Geldes trennen und aus Gründen des Anstands das Tochterunternehmen stützen oder die Leute da oder entschädigen oder weiß der Geier was. Die dänische Umweltschutzbehörde hat ja von Nordic Waste eine Bürgschaft in Höhe von 205 Millionen dänische Kronen, nicht Euros, für erste Aufräumarbeiten gefordert. Und dann hat Nordic Waste gesagt, nö, dann machen wir halt Insolvenz. Jetzt muss man das mal gegenüberstellen. Die Gesamtkosten, die der kundige Anwohner dem gegenüberstellt, sind viele hundert Millionen Euros, also deutlich mehr. wenn man das so sieht, diese Relation, wie groß dieser Schaden ist, dann hätte ein anständiges Verhalten das Mutterunternehmen und auch den Eigentümer deutlich getroffen. Und so weit scheint der Anstand anscheinend nicht zu gehen. Stattdessen wird nun also ein Fonds gegründet, fürs Erste mit 100 Millionen dänische Kronen, also 13 Millionen Euro. Das ist jetzt ein Klacks im Vergleich zu den vielen 100 Millionen Euro, die notwendig wären. Interessieren wird mich ja, welche Erträge Nordic Waste seit 2018 in Summe erwirtschaften konnte. Also diese Summe wäre für mich das absolute Minimum gewesen, was an Entschädigung hätte gezahlt werden müssen, so dass der Konzern in Summe an der Umweltverschmutzung zumindest mal nichts verdient hat. Aktuell hat der Konzern, also nach meiner Vermutung, deutlich verdient, die Kosten trägt er aber nicht. So, und nun zu seiner Tochter, der Miteigentümerin Nina Östergaard-Borris, die sagt, selbst im Nachhinein können wir nicht erkennen, wie wir diese Naturkatastrophe hätten verhindern oder vorhersehen können. Nun, dem Reporter ist da ja einiges dazu eingefallen, recht viele Gedanken scheint man sich ja aber nicht über die Beschaffenheit und die Eigenschaften eines abschüssigen Lehmbodens für eine Sondermülldeponie bzw. Wiederaufbereitungsanlage gemacht zu haben. Aber weder er noch seine Tochter sitzen ja im Vorstand oder der Geschäftsführung von Nordic Waste. Ein Pressesprecher sagt, Nordic Waste habe sich formell im Besitz einer Tochtergesellschaft von USTC befunden und weder die Eigentümerfamilie von USTC noch andere Beschäftigte von USTC waren im Vorstand oder in der Geschäftsführung von Nordic Waste vertreten. Sie waren auch nicht an Managemententscheidungen oder dem Tagesgeschäft beteiligt. Dann kann es einem doch vollkommen egal sein, was da passiert. Böse gedacht wäre jetzt hier zu fragen, ob das nicht auch die Absicht war. Sich und die eigene Familie von möglicherweise problematisch werdenden Geschäften so weit als möglich zu distanzieren. Wer weiß. Und ich finde es auch überhaupt komisch, dass der Pressesprecher nicht erwähnt hat, wer denn im Aufsichtsrat von Nordic Waste sitzt oder saß. Also das würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Aber wenn man sein Firmenimperium weit genug verschachtelt, dann kann man sich ja von allem distanzieren. Je unübersichtlicher alles ist, umso besser. René Benko lässt in seiner Signa-Gruppe grüßen. Aber auch dort ist ja hoffentlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ach so, ja, und diese Aufbereitung der Katastrophe durch den Konzern hat es ja auch in sich. Also wir erinnern uns, nachdem massive Kritik war, hat der USTC-Konzern gesagt, hey, zumindest den 142 Firmen, bei denen Nordic Waste noch Rechnungen offen hat und da würden sie dann die Schulden bezahlen, allerdings nur, wenn die Firmen eine Geheimhaltungsklausel unterschreiben. Also ich sag mal so, es muss erstmal zu massiver Kritik kommen, bevor man sich regt und dann noch diese Geheimhaltungsklausel, also wenn es nichts zu verheimlichen gibt, dann brauche ich auch so eine Klausel nicht. Also ich hoffe, die Regulatorik schiebt hier einem solchen Handeln einen Riegel vor. Ja, also wir sehen schon, wir hätten bei Nordic Waste was finden können als interne Revision. Bei USTC hätten wir auch aktiv werden können. Vermutlich, also wäre jetzt meine Fantasie dazu, eher so, ja, da muss man nicht hingucken. Oder man denkt, das hat ja kein Risiko, weil die Erträge sprudeln, ja, also wird es ja cool laufen. Zu viel Ertrag kann ein riesengroßes Problem sein. Die Frage ist immer, wo kommt der Ertrag her? There is no free lunch, sagen die Amis. Also wo Erträge sind, muss auch irgendwo ein Risiko sein. So, dann kommen wir jetzt mal zur Gemeinde und dessen Bürgermeister, der Torben Hansen, der Bürgermeister von Randers. Also der meint, ja, Nordic West ist schuld, alles klar, ganz eindeutig. Es sei ein Grundprinzip der dänischen Umweltgesetzgebung, dass der Verursacher einer Umweltverschmutzung auch für deren Beseitigung verantwortlich sei. Ja, das ist echt blauäugig. Da muss er sich wohl nochmal mit Unternehmensrecht oder insbesondere mit dem dänischen Insolvenzrecht auseinandersetzen und sich überlegen, was für Verträge er da abschließt, weil der Verursacher ist Nordic Waste und Nordic Waste ist insolvent. Pech gehabt. Dann geht halt nichts mehr. Aber weiter, der Bürgermeister. Außerdem habe man eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die zu dem Schluss gekommen sei, dass die Gemeinde sich nichts habe zu Schulden kommen lassen. Ja, das ist leider eines der Probleme, wo ich wieder sage, sowas darf es echt nicht geben. Also es findet sich immer irgendeine Beratung, die einem bestätigt, dass man für nichts die Schuld hat oder genau sein Gutachten bekommt, das man haben möchte. Und dafür werden die doch bezahlt. Also wenn das Ergebnis nicht gefällt, also angenommen, der Bürgermeister gibt so was in Auftrag und dann kommt mal was raus, nee, ihr habt doch Schuld, ja, dann beauftrage ich halt den Nächsten. Und das mache ich so lange, bis ich irgendjemanden finde, der mir bestätigt, dass ich alles richtig gemacht habe. Also für mich ist die Gemeinde selber noch nicht raus, nur weil sie ein Gutachten aus dem Hut zaubern kann. Als interne Revision der Gemeinde könnte man an dieser Stelle wirklich noch nichts machen. Ein Gutachten ist erstmal zu akzeptieren. Aber als interne Revision der Gemeinde hätte man vielleicht etwas anderes machen können. Das sehen wir gleich. Also, die Gemeinde hat Nordic Waste die Erlaubnis gegeben, pro Sekunde 10 Liter kontaminiertes Sickerwasser in den Alling Ohr zu leiten. Das Wasser wurde nicht behandelt, sondern musste nur durch 2 Sedimentbecken fließen. 10 Liter pro Sekunde macht pro Tag fast 900.000 Liter kontaminiertes Sickerwasser. Auch hier kann man als interne Revision der Gemeinde erstmal nichts machen. Da muss die Gemeinde wohl wirklich analog Dagobert Duck Goldtaler in den Augen gehabt haben. Ich meine, das kam ja auch in dem Artikel vor. Hafen floriert und die Spediteure haben Aufträge, wunderbar. Ja, das könnte ich ja noch verstehen, wenn eine Gemeinde möchte, dass sich ein Unternehmen in einer strukturschwachen Gegend ansiedelt. Aber hierbei Zugeständnisse beim Umweltschutz zu machen, geht auf die Kappe der Gemeinde. Und jetzt kommt wieder die potenzielle interne Revision der Gemeinde, des Landkreises oder was auch immer da zuständig ist. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird in dem Gebiet, für das man prüferisch zuständig ist, eine Sondermülldeponie eröffnet, weil, also, dass da wirklich recycelt würde, das will ich jetzt mal abhaken. Also wir sagen jetzt mal, wir haben da eine Sondermülldeponie. Und die zuständigen Revisorinnen und Revisoren kümmert nicht, ob und welche Zugeständnisse von der Gemeinde hierfür gemacht wurden. Dürfen die denn solche blauäugigen Abmachungen überhaupt treffen? Und wer hat denn hier wirklich alles die Augen zugemacht? Also ich finde das wirklich unglaublich. Also vielleicht als interne Revision in dieser Gemeinde bei dem Bürgermeister geht vielleicht nicht viel, aber oben drüber... Keine Ahnung, wie das in Dänemark organisiert ist. Also bei uns wäre es wahrscheinlich dann der Landkreis oder irgendwas, was oben drüber ist. Da könnte man auch mal da drauf gucken. Also mich würde es jetzt interessieren. Und dann dieses hirnrissige, ob sich die Firma dran hielt, wurde nicht kontrolliert. Kann ja auch mehr gewesen sein. Noch mehr von dem kontaminierten Sickerwasser. Dass die Gemeinde dieses Flusswasser nicht getestet hat, das ist unglaublich. Also ich erlaube... In meiner Gemeinde, ja komm, bau doch da eine Sondermülldeponie, alles gut, stinkt wie Sau, alles klar. Und dann hat die Deponie die Erlaubnis, eine gewisse Menge an Schadstoffen in einen Fluss einzuleiten. Damit besteht doch immer die Gefahr, dass die Deponie den Fluss über die Maßen hinaus verschmutzt. Hey, aber nein, ach, wir haben doch einen Vertrag, da halten die sich doch bitte dran. Ach, bestimmt halten die sich dran. Als ob jetzt die fehlende Aufbereitung noch nicht schlimm genug wäre. Und dann ist die Kontrolle nur einmal im Jahr durchzuführen. Und dann muss es, also, das ist doch viel zu wenig. Und es steht ja auch nicht dabei, ob das jetzt ein angekündigter oder ein unangekündigter Termin zu sein hat. Und außerdem hat die Firma selber das Wasser getestet. Also wirklich. Ich mache also erstmal den Bock zum Gärtner. Ob die schon mal was von einem Interessenkonflikt gehört haben? Die hätten ja selber testen können und die Kosten dann Nordic Waste aufs Auge drücken können. Aber ich hätte doch niemals Nordic Waste selber das Abwasser testen lassen. Aber nee, ist ja noch nicht alles. Dann sagt doch der Bürgermeister, oh ja, wir haben doch Inspektionen gemacht. Und nach dänischem Recht wäre es so, ja, wenn wir hingehen und fragen, ob es einen leichten Erdrutsch gab und sie erklären dir, dass sie das im Griff haben, müssen wir das glauben. Also das ist für mich echt schwer verständlich. Die Frage ist natürlich, ob man ausschließlich die Möglichkeit hat zu fragen oder ob man nicht auch Beweise unabhängig von Nordic Waste hätte produzieren können. Zum Beispiel, was weiß ich, man muss ja nur eine Fotodokumentation machen, Kamera hinbauen, fest installieren, jeden Tag ein Bild machen und dann sieht man doch, wie sich das ganze Ding bewegt. Verstehe ich nicht. Also kann ich nicht nachvollziehen. Und es geht ja nicht nur um Erdrutsche, es geht ja um alles. Also sich da als Gemeinde so rauszuziehen, auf keinen Fall. Geht voll gegen mein Gerechtigkeitsempfinden. Und dann brechen ja diese Fischbestände zusammen, seit Nordic Waste da aktiv ist. Ach echt jetzt? Muss man doch mal durchdenken. Ich als Gemeinde gebe einer Sondermülldeponie die Erlaubnis, teste nicht und dann reagiere ich nicht, wenn die Fischbestände in genau dem Fluss zusammenbrechen, wo die Abwässer eingeleitet werden und wo der Fluss dann weiterhin fließt. Ey, ob das ein Zufall ist? Ach, die zusammenbrechenden Fischbestände im Fjord ey, die haben doch bestimmt andere Ursachen. Da muss ich doch gar nicht umdenken. Da kann ich doch voll bei meiner Haltung bleiben. Also, hallo? Auch jetzt hätte man noch mit dem Testen beginnen können. Jetzt wäre noch nicht alles verloren gewesen. Nein, hat man aber nicht. Die wirtschaftlichen Interessen waren anscheinend noch höher. Aber wenn nicht sein kann, was nicht sein darf, dann ignoriert man wohl eben alle Hinweise, die auf ein Problem hindeuten könnten. Und das bestätigt ja auch die Gehirnforschung. Ja, da hilft auch eine Anfrage vom Vertreter der Bürgervereinigung im Stadtrat von Randers im Februar nichts, denn diese Frage, ob die jemals so eine geologische Risikobewertung gemacht haben wegen Erdrutschen und dem abschüssigen Lehm und so, das hat der Bürgermeister einfach abgetan. Ja, Chance vertan. Auch auf solch eine Frage hätte eine interne Revision hellhörig werden können. Das ist ja, glaube ich, auch was die Rechnungshöfe machen, dass die solchen Fragen nachgehen und sich so etwas mal angucken. Ja, und als der Obermarkt dann einen Monat später nochmal gefragt hat, ob der Lehmboden bei starken Regenfällen nicht eine Gefahr darstellt, dann antwortet die Verwaltung, es besteht keine Gefahr, dass das Wasser den Boden in nennenswerten Umfang wegspült. Naja, den Boden drunter sicher nicht, aber das Zeug, was drauf liegt, ist wahrscheinlich jetzt entweder lost in translation oder weiß ich nicht. Aber es gab ja auch Indizien. Also dann hat ja Nordic Waste die Halle abgerissen, weil sich der Boden drunter bewegt hat. Dann haben sie diesen 75 Meter hohen Kamin weggesprengt, weil der sonst von dem abgleitenden Matsch mitgerissen worden wäre. Auch hier hat die Gemeinde nicht eingegriffen und eine sonstige Institution auch nicht. Also zumindest steht nichts im Artikel. Und mindestens die Sprengung muss man doch mitbekommen haben. Aber wahrscheinlich hätten denn, wenn die den Knall gehört haben, hätten sie gefragt, sag mal, was war denn das? Wieso habt ihr das gesprengt? Ach ja, war einsturzgefährdet, war halt schon so alt oder irgendwas. Irgendwelche anderen Gründe. Ach, was denn sonst? Ja, klar, glaube ich doch. Mach das Fenster auf, lass die Sonne rein, setz den Haken dran, er wird schon richtig sein. Ja, und dann haben die halt immer neue Ladungen aufgetürmt, obwohl alles längst in Bewegung war und die Gemeinde hat immer noch nicht reagiert. Also, die Katastrophe kam mit Ansage, mit deutlicher Ansage. Naja, aber jetzt gibt es ja auch noch einen Regulator. Ich frage mich immer, was hat der Regulator gemacht und was hätte er sehen können oder müssen? Und dazu müsste man jetzt natürlich mal wissen, welcher Regulatorik Nordic Waste unterliegt und ob das jetzt eher nationale oder internationale Regularien sind und welche Interessen der Regulator vertritt oder die Regulatoren insgesamt da vertreten. Und bei einem nationalen Regulator könnte ich mir jetzt vorstellen, dass so ein einflussreicher Geschäftsmann, der in 40 Ländern aktiv ist und unter den so und so viel reichsten Dänen ist und bestimmt super gut steuern kann, in welchem Land er welche Steuern zahlt oder nicht zahlt. Ja, und da könnte man weitere Fragen zur Unabhängigkeit des nationalen Regulators aufbringen. Und ich hoffe jetzt mal für alle denen und auch für alle Menschen auf dieser Welt, dass Regulatoren überall hier auf unserer Welt deutlich unabhängiger sind als wir interne Revisoren. Naja gut, aber nochmal zurück. Es gibt ja immerhin in Dänemark eine Umweltschutzbehörde, die wollte ja dann diese Bürgschaft in Höhe von 205 Millionen dänische Kronen für die ersten Aufräumarbeiten. Und Insolvenz. Also da muss ich sagen, das ist echt ein Anfängerfehler. Was für eine Regulatorik ist das denn? Alle Probleme in eine Tochter stecken, ist doch üblich. Und dann keine Regulatorik zu haben, die es der Behörde ermöglicht, auch an den Mutterkonzern ranzugehen, das ist echt peinlich. Also hier sollte der Gesetzgeber echt nacharbeiten. Dann habe ich mir noch überlegt, wie sieht es denn aus mit irgendwelchen Not-for-Profit-Organisationen oder der Öffentlichkeit? Ich meine, immerhin die Fischbestände sind ja zusammengebrochen oder viele davon. Gibt es denn in Dänemark keine Umweltschutzorganisation? Also ich weiß, dass die es jetzt nicht geben muss, aber wünschen würde ich mir das. Aber es gibt sie vielleicht auch tatsächlich. Oder wenn es sie gibt, dann sind sie aber gegenüber den Interessenvertretern von Wirtschaft und Politik echt machtlos. Immerhin hat sich die Öffentlichkeit nach Eintritt der Katastrophe nun geregt. Leider viel, viel, viel zu spät. Ja, und wenn man nun böse denken würde und interne Revision ist ja die schönste Art, schwarz zu sehen, dann hätte ich folgende Hypothesen. Der Mutterkonzern USTC muss seinen Sondermüll loswerden und gründet eine Tochter- bzw. Enkelgesellschaft, also Tochter, Enkel, irgendwas, Urenkel. Und die soll dann als Sondermülldeponie bzw. als Pseudo-Wiederaufbereitungsanlage dienen. Der Mutterkonzern hatte vielleicht nie ein echtes Interesse am Recyceln und hat gutes Geld damit verdient, dass Nordic Waste nicht nur den konzerneigenen Sondermüll entsorgt, sondern hat sich auch noch von anderen Firmen gut dafür bezahlen lassen, dass diese ihren Müll losgeworden sind. Die Gewinne hat dann Nordic Waste flott an die Mutter bestimmt abgeführt, also auch Hypothese, damit sie eben vor einer möglichen Insolvenz in Sicherheit gebracht werden. Und falls dann doch mal irgendwelche Schäden oder Ähnliches entstehen, naja, dann kann man ja Nordic Waste schnell in die Insolvenz schicken. Und damit trägt dann die Allgemeinheit die Kosten der Umweltverschmutzung und alle langfristigen Auswirkungen, die sonst noch kommen. Also was weiß ich, Krebserkrankungen, Belastung des Gesundheitssystems, Medikamente, bla bla bla. Ja, und sowas würde man nach dem Motto laufen, Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der Kosten. Und nachdem ich diesen Artikel gelesen hatte, und ich habe Ihnen ja gesagt, der hat mich richtig, richtig bewegt und ich denke, das haben Sie jetzt auch mitbekommen, habe ich mir gedacht, Mensch, die Welt könnte eine wirklich unabhängige interne Revision gebrauchen. Und zwar eine solche interne Revision, die auf jede Ebene durchtauchen könnte. Von ganz oben bis ganz unten. Aber dafür bräuchten wir weltweit gültige, einheitliche Vorgaben, gerade in Bezug auf Umweltschutz. Wenn es immer nur auf das einzelne Unternehmen ankommt und das Land, in dem dieses Unternehmen tätig ist, dann werden wir uns wohl niemals von solchen Umweltschäden und Risiken verabschieden können. Das ist eine Katastrophe mit Ansage. Also wenn es nach mir persönlich ginge, dann würde ich Folgendes fordern oder beziehungsweise mir wünschen. Also eine weltweit einheitliche Regulatorik, die bis auf die Mutterkonzerne oder den letztendlichen Eigentümer durchgreifen kann. Strenge Standards, die als Minimum weltweit einzuhalten sind. Dann Verpflichtung von Deponien oder Wiederaufbereitungsanlagen zur Gemeinwohlbilanzierung. Und so ähnlich wie Banken in die Einlagensicherung einzuzahlen haben, würde ich von den Unternehmen ebenfalls eine Art Umweltsicherungsfonds einfordern. Also gerade von diesen Deponien, Wiederaufbereitungsanlagen oder von allen anderen. Da gibt es bestimmt tolle Kategorien, wie man das festlegen kann. Aber ich glaube, wir bräuchten irgendwie so einen Umweltfonds, wo schon mal vorab Geld hinterlegt wird für den Fall der Fälle. Und bei Verdacht auf Unregelmäßigkeiten sollten wir eine Beweislastumkehr haben. Das heißt, die Firma muss nachweisen, dass keine Unregelmäßigkeiten bestehen. Ja, ich weiß, dass es schwierig ist, aber man kann ja auch bei falschen Anschuldigungen die Kosten der anderen Partei in Rechnung stellen. Das ist ja bei Whistleblowing so ähnlich. Ansonsten bin ich auch davon überzeugt, dass es nicht ausreichen würde, allein auf eine linear-kausale Regulatorik zu setzen, da der private Sektor immer, immer nach neuen Schlupflöchern suchen wird. Das bringt überhaupt nichts. Also man müsste hier eine andere Art von Regulatorik haben, die eher prinzipien- und wertebasiert ist. Und man müsste gleichzeitig auch den sozialen Sektor stärker einbinden, so wie zum Beispiel Henry Mintzberg das vorschlägt. Dann bräuchte es noch unabhängige laufende Kontrollen, also nicht nur so einmal im Jahr Käse, sondern laufende Kontrollen durch wirklich unabhängige Institutionen, um die Allgemeinheit vor den langfristigen Folgekosten zu schützen. Und da muss ein hartes Controlling erfolgen. Also da nicht so ein Glaubing, wie die hier haben. Ich stelle eine Frage, muss dann die Antwort glauben? Nee. Hier möchte ich auch eine Beweislastumkehr. Also das würde ich mir zumindest wünschen. Diese Organisation, die die Kontrollen durchführt, muss halt wirklich unabhängig sein. Die darf nicht übernommen werden können oder nicht in die Insolvenz getrieben werden oder irgendwie sowas. Wie man das macht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die müssen echt maximal unabhängig sein. Und dann müsste es halt eine interne Revision dieser weltweit tätigen unabhängigen Organisation geben, die auf Grundlage solcher Regelungen tätig wird. Und zwar nicht in einer Feigenblattfunktion, sondern wirklich wirksam. Und falls Sie so eine Organisation kennen, dann informieren Sie mich bitte. Da würde ich sehr gerne arbeiten. Ich habe nämlich keinen Bock drauf, irgendwann selber in der Vorhölle sitzen zu müssen. Es gab in dem Fall genügend Anzeichen für die drohende Katastrophe. Seien Sie wachsam, reagieren Sie bitte und lassen Sie nicht locker, wenn Sie Anzeichen für eine neuerliche Katastrophe erkennen, egal in welcher Rolle Sie unterwegs sind. Ob als Privatperson, ob als interne Revision, ob als Regulator, was weiß ich. Bleiben Sie dran, helfen Sie mit. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und das war's für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu dem Podcast. Danke! Abonnieren Sie gerne meinen maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.pohani.com oder schreiben Sie mir an info@pohani.com oder über das Kontaktformular auf meiner Webpage. Ohne Absendemailadresse bleibt das Ganze 100% anonym. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, machen Sie gerne Werbung dafür. Denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also, bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.